Der St. Galler Marketing Podcast.
Thorsten begrüßt heute Sven Henkel. Sven ist Professor für Marketing an der European Business School sowie Direktor und Gründer des dortigen Instituts für Technologie, Innovation und Customer Centricity. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragen des Markenmanagements und des Innovationsmanagements. Sven schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mainz ab. Er wurde 2008 an der Universität St. Gallen promoviert, wo er sich 2015 auch habilitierte. In St. Gallen genoss Sven zudem eine ausgezeichnete Ausbildung in Sachen Rock- und Popmusik, die insbesondere auf die Disziplin Live-Konzerte fokussierte und Themen wie Oasis, Coldplay und Michael Bublé umfasste. Sven lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in der Nähe von Frankfurt. Sven, ich freue mich außerordentlich, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu können. Ich beginne mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Ja, vielen Dank, Thorsten. Lieblingsmarke Native Instruments, eine kleine Musikbrand aus Berlin, die es geschafft haben, Sounds zu entwickeln, die inzwischen von Ed Sheeran und von Alicia Keys verwendet werden. Und ich war da mit einer Unternehmensgruppe und die haben alle Leute so mitgenommen, man konnte so mitarbeiten. Geiler Spirit, coole Marke und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe selbst ein paar Geräte, ich kann sie zwar nicht einsetzen, aber ich habe wahnsinnig viel Spaß damit.
Hast du auch eine Lieblingsmarke, die nicht ganz so exotisch ist?
Rittersport, quadratisch praktisch gut. Cooler Claim, super geile Werbung an Bahnhöfen und überall auf dieser Welt, finde ich wirklich eine coole Marke.
Ja, das leitet zu meiner zweiten Frage über. Hast du ein Lieblingsprodukt?
Ich würde sagen Spotify. Das ist das Produkt, was ich am meisten nutze. Irgendwo immer bei mir, gibt mir gute Vorschläge, was es zu hören gibt. Das ist mein Produkt der Wahl.
Ich habe gerade so ein bisschen reflektiert. Wahrscheinlich müsste ich die Frage genauso beantworten. Ist schon entlarvend, Sven.
Es ist entlarvend und es ist auch entlarvend, dass man natürlich so ein bisschen in seinem Kanal drin ist. Ne? Ich höre ja ganz viel Coldplay und diese Geschichten. Natürlich sind die Empfehlungen in die Richtung, jetzt habe ich viel Jan Delay, weil ich heute Abend hingehe und sofort habe ich ein Delay bei mir im Spotify drin. Aber ich genieße auch das. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt, ich habe früher gerne mal Booklets gelesen, weil ich das irgendwie cool fand und die Geschichte verstehen wollte. Das Album ist over, jetzt haben wir einzelne Songs.
Ich wechsle mal das Thema. Hast du einen Leitspruch, der dein Leben bestimmt steuert?
Ich habe tatsächlich, als ich angefangen habe in meinem Job, habe ich einen sehr guten Manager gehabt, damals eine Beratung, der hat gesagt, finde einen Menschen, der dich liebt und der dich mitnimmt. Klingt so ein bisschen pathetisch, halte ich aber für sehr wichtig. Und wenn mich meine Studenten fragen, soll ich jetzt zu McKinsey gehen oder zu Apple oder sonst wohin, sage ich immer, schau dir die Menschen an, schau, ob da das Herz am rechten Fleck ist, ob das irgendwie gut zusammenpasst. Und der Leitspruch hat mich eigentlich ganz gut durchnavigiert bis daher. Von daher ein bisschen Pathos, aber richtig für mich.
Wunderbar. Gibt es eine Persönlichkeit, die dich so beeindruckt, dass du sie gerne persönlich einmal treffen würdest?
Kennst du Joanna Malwitz?
Nein.
Joanna Malwitz ist eine junge, aufstrebende Dirigentin, die jetzt das Konzerthaus in Berlin übernommen hat, das Konzerthausorchester übernommen hat. Wahnsinnig inspirierend. Und was die gemacht hat, die hat YouTube in den Konzertsaal geholt. Die macht sogenannte Expeditionskonzerte und ich durfte auch schon mal live dabei sein. Die erklärt so eine halbe Stunde, wie hat Bartok irgendwas gebaut. Die nimmt das Orchester und zeigt dann bestimmte Sequenzen und stellt sich wirklich hin und hält eine freie Rede. Hat auf YouTube richtig Follower für so eine Klassikmusikerin und hat es geschafft, dass doch junge Leute da ein bisschen hinkommen. Und ich mag einfach die Art, wie sie arbeitet. Und die hat echt einen Purpose, die hat echt Energie. Die hat wirklich noch eine Zukunft und ich bin gespannt, wie die es macht. Die sagt, die jungen Leute müssen doch wirklich mal verstehen, wie geil Klassikmusik auch ist. Und ich habe es gespürt dort. Zwei Drittel sind still old, aber da sind schon ein paar junge Leute dabei und ich finde das einfach klasse. Schaut es euch an, ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit in einer total konservativen Männerwelt. Die würde ich gerne mal treffen.
Finde ich gut, finde ich richtig gut. Hast du ein Lieblingsbuch, was du unseren Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen würdest?
Spannenderweise hast du mir dieses Lieblingsbuch empfohlen. Und zwar, du hast gesagt, schaut euch mal an Quentin Tarantinos Cinema Speculation. Und hast so ein bisschen auch rumelaboriert, warum das so ein Thema ist. Es ist ja ein Buch, wo er eigentlich beschreibt, wie er als Kind in Kinos aufgewachsen ist und mit reingeschmuggelt wurde von seinen Eltern. Und das hat mir einfach unglaublich viel erklärt. Ja, und auch vieles, ich bin gar nicht so ein riesen Tarantino-Fan, aber auch wie er zum Beispiel Gewalt sieht und dass er manchmal sagt, wenn man es übertreibt, dann kriegt es wieder so einen artifiziellen Flavor. Und wie auch so Einflüsse verschiedener Dekaden in seinen Filmen und in seinen Schaffen sozusagen eingegangen sind, das fand ich hochgradig spannend. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, kann ich sehr empfehlen.
Gerade als Mensch, der an Marketing interessiert ist, kann man irrsinnig viel aus dem Buch lernen, weil eins weiß Quentin Tarantino, wie Storytelling geht. Sven, ich wechsle mal das Thema komplett. Kannst du mir mal so ein Service-Failure aus deinem Leben nennen, was dich immer noch so richtig ärgert?
Kann ich, aus dem letzten Jahr. Ich durfte ja ein halbes Jahr in Berkeley verbringen und durfte da ein bisschen Forschung betreiben zum Thema Mobilität und habe überall diese Waymo-Taxis gesehen, autonom fahrende Taxis, und total spooky. Und ich wollte unbedingt mal mitfahren. Und dann hieß es, nee Sven, das geht nicht, du hast ja ein deutsches Handy, und in dem Moment heißt es, sie sind nicht Teil unserer Area. Dann habe ich mir extra ein amerikanisches Handy, aber mit einer Prepaid-Nummer geholt. Und auch da hat mir Google, der Besitzer von Waymo, gesagt, nein, sie sind nicht Teil unserer Area. Und dann habe ich mir einen Kumpel gesucht, der ein amerikanisches Handy und eine Staatsbürgerschaft hat. Und auch da hieß es dann, ja gut, jetzt könntest du zwar mitfahren, aber es dauert 2 Monate, bis du einen Platz bekommst. Und da muss ich sagen, die Stadt, die wirklich Mobilität lebt, die Innovation lebt, und ich bin da hingegangen, um das zu erleben, und man hat mich ausgeschlossen. Da muss ich sagen, Google 6.1, um jetzt mal in der Schweizer Welt zu sein, das hat mich wirklich enttäuscht und ärgert mich bis heute. Ich bin noch nie Waymo gefahren.
So wird es noch eine Weile brauchen mit dem mobilen Wandel, wenn selbst die Willigen keine Chance haben, daran teilzunehmen.
Ja, es gibt aber auch andere Themen, die halt wirklich spannend sind. Ich mache viel im Moment auch im Startup im Bereich Digital Payment. Dieses Problem, das ich auch vor Jahren schon angerufen habe, ich habe eine Kreditkarte und die wird mir am Strand geklaut. Und jetzt rufe ich da an und jetzt werde ich erstmal von einem Weltkonzern, ich rufe in Deutschland an und sage, meine Karte ist weg, ich möchte sie sperren. Da kommt die Antwort erstmal, guten Tag, wir sitzen in Florida, hier ist unser Service Center. Könnten Sie mir bitte die 16-stellige Nummer auf Ihrer Karte geben? Da habe ich gesagt, ja gut, die wurde mir doch gerade geklaut. Ja, dann müssen Sie dies oder jenes auf Ihrem Handy einstellen, das wurde mir auch geklaut. Das heißt, dieses Problem, wie schaffe ich es, meine Identität so zu hinterlegen, dass ich wirklich ein Digitalprodukt, was mal ausfällt, auch wieder nutzen kann, da habe ich momentan echt noch Bauchschmerzen. Und das müssen wir, glaube ich, noch besser machen in Zukunft.
Ja, ich glaube auch, da ist ein weites Feld der Tätigkeit. Also ich hatte auch kürzlich ein Erlebnis, wo ich auf der einen Seite sagen muss, ich war dankbar, dass ich jetzt in einer digitalen Welt lebe, aber unterm Strich war ich trotzdem sauer wie nix. Ich war in Berlin, mein Flug wurde von der Swiss annulliert, gecancelt. Ich war schon durch die Security, wurde mir einfach so mitgeteilt, aber gleichzeitig war es möglich, mit derselben Mitteilung problemlos auf den nächsten Flug umzubuchen. Fakt ist natürlich trotzdem, dass ich einen Flug später nehmen durfte und meinen Termin habe nicht wahrnehmen können. Was mir nicht mitgeteilt wurde bis heute, und irgendwie hätte mich das schon interessiert, warum wurde der Flug annulliert? Unter Umständen hätte ich ja Verständnis dafür. Aber so bin ich stinksauer geflogen und bin es eigentlich heute noch und habe dir diese Geschichte jetzt hier in unserem Podcast erzählt.
Ja, bei der Deutschen Bahn weiß ich, die sagen häufig die Themen bis ganz kurz vorher nicht. Ich bin ja ganz häufig in der Schweiz. Ich weiß immer schon 40 Minuten vorher, dass ich in Basel-Bad umsteigen werde müssen. Mitgeteilt bekomme ich es 1 Minute vor Ausstieg. Also für die, die wenig Bahn fahren, ich kann da Tipps geben. Meldet euch gerne. Ich weiß, wie die Bahn wirklich fährt.
Sven, ich habe jetzt die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Und ich würde gerne mit dir, und ich glaube, ich kann das so sagen, als einen der regierenden Markenpäpste im deutschsprachigen Raum über die Werbekampagne von Six reden. Die ist für mich ein Faszinosum. Ich habe mich kürzlich damit beschäftigt, weil ich auf TikTok provozierende, irrsinnig spannende kleine Filme gesehen habe. Und da habe ich mir gedacht, wie lange gibt es eigentlich schon die Sixt-Werbung? Offensichtlich so lange ich als Werbemensch denken kann und tatsächlich wohl schon seit gut 40 Jahren. Die Legende geht, dass in den 80er Jahren Erich Sixt und Jean-Rémy von Matt zusammen die berühmte Sixt-Werbekampagne erdacht haben. Und ich glaube, man kann schon sagen, groß verändert hat die sich nicht. Ich glaube, man kann auch sagen, es ist eine Kampagne mit großem Impact. Denn Sixt ist in Deutschland der Marktführer im Autovermietungsmarkt, und zwar der deutliche Marktführer. Und die Marke Sixt besitzt einen Bekanntheitsgrad von 80%. Die amerikanischen klassischen Autovermietungsmarken wie Avis und Hertz sind natürlich in Deutschland auch bekannt, aber deutlich weniger bekannt als Sixt. Und ich denke, man kann zu Recht behaupten, der Markterfolg von Sixt im deutschen Autovermietungsmarkt ist auch auf diese Werbekampagne zurückzuführen. Wie erklärst du dir diesen langfristigen Erfolg?
Also erstmal, ich beobachte das auch. Ja, und ich glaube, den wichtigsten Aspekt hast du schon genannt. Es ist langfristig. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau nachvollziehen, aber ich glaube, es hat sich nie eine andere Werbeagentur um Sixt gekümmert als tatsächlich Jung von Matt. Die haben das jahrelang, über Jahre gemacht und haben in dieser Zeit verschiedene Parameter der Markenführung auch befolgt. Erstmal dieses Freche, dieses bisschen Provokante. Früher hieß es, hier kannst du keinen Jaguar mieten oder hier kannst du ihn mieten. Sie haben aber auch durchgehend einen einheitlichen Color Code. Und das ist ein wichtiges Thema. Kreativität wird in meinen Augen völlig überschätzt heutzutage. Also Kreativität in dem Sinne, dass irgendwelche Kreativen versuchen, etwas zu produzieren, was einer Kannpalme gerecht wird. Das heißt, man hat hier versucht, ganz stur, im Endeffekt stoisch in einem Thema drin zu bleiben. Wir sind provokant. Wir haben kurze, provokante Thesen, die gehen auf einem Plakat, die gehen genauso auf TikTok, die gehen genauso auf Instagram und in der Fernsehwerbung. Das heißt, auch Omnikanal von Anfang an mitgedacht. Und dieses Thema, eine Wiedererkennbarkeit beim Durchscrollen durch mein Handyfeed, das Stehenbleiben, weil Orange und Schwarz ins Bild kommen und dieses Wissen, dass das, was hier passiert, garantiert einen zum Schmunzeln bringen wird, das erzeugt natürlich eine Aufmerksamkeit. Und das muss man einfach sehen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, kennst du denn eine andere Autovermietermarke und wüsstest du, wie die wirbt?
Nein.
Eben, du weißt es nicht.
Ich kenne natürlich einen Haufen anderer Autovermietermarken, also Hertz, Avis habe ich ja schon genannt, natürlich Europcar in Europa sind groß und dann glaube ich noch Enterprise, aber vollkommen richtig, wie du sagst, an Werbung von denen kann ich mich nicht erinnern. Aber ich denke auch, außerhalb der Autovermietungsbranche ist die Sixt-Werbung absolute Benchmark.
Und sie ist, glaube ich, deshalb Benchmark, weil sie eben auf den ersten Blick funktioniert. Das ist ein ganz zentrales Thema. Wir verarbeiten Themen sehr, sehr schnell. Also wenn ich die Jugendgeneration anschaue, aber auch uns, wir dürfen nicht immer nur sagen, die jungen Leute haben Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Ich auch, weil ich durchgehend durch 1000 verschiedene Kommunikationskanäle abgelenkt werde. Ich gehe über den Flughafen, ich suche den Counter und ich finde ihn sofort. Ich sehe die Kommunikation und das Gute ist hier auch, die Kommunikation hat immer noch einen Bezug zum Produkt. Es ist nicht reine Kreation, sondern es wird dann empfohlen, wenn Sie mal schnell Ihr Büro räumen müssen, mieten sich doch ein Laster bei Sixt. Und das wird natürlich sehr gerne auf die Politikdimension bezogen. Das heißt, Aktualität gepaart mit einem wirklichen Produktnutzen, den ich hier transportiere und das verarbeitbar innerhalb von Sekunden. Das ist ein Thema, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und hier scheitern aus meiner Sicht auch andere Anbieter noch auf TikTok. Ja, es ist viel zu viel Gebrabbel und Gemache und dann gucke ich mir irgendwelche Kunden an, die irgendwelche ausprobieren und ich sehe nur meine Kinder nach 2 Sekunden, wenn dann nicht gesagt wird, was mir dieses Video sagen will, dann gehen die weiter.
Ich stimme dir zu. Ich will ein Element noch rausgreifen jetzt. Du hast gesagt, Kreativität wird überschätzt. Das würde ich so natürlich nicht unterschreiben. Gerade wenn wir uns die Sixt-Werbekampagne ansehen, ist das eine Kampagne, wo man lehrbuchhaft sieht, wie die Marke hundertprozentig verstanden wurde und dann offensichtlich schon vor über 40 Jahren in eine zentrale kreative Leitidee übersetzt wurde, die aber einen irrsinnig langen Atem hat. Das ist aus meiner Sicht die Königsdisziplin, wenn wir an kreative Arbeit im Werbeumfeld denken. Und das macht natürlich diese Kampagne aus. Im Kern gehen wir mit unserem Produkt Autovermietung immer dahin, wo gerade das aktuelle Leben stattfindet. Und wir nehmen, um diese Idee zu transportieren, immer irgendwelche Zeitgenossen, häufig Politiker, aber nicht nur, und verbinden die oder das, was diese gerade tun, mit dem, was wir da verkaufen. Also wenn man dann an Kampagnen denkt, wie mit dem ehemaligen Werkschaftsboss der Deutschen Eisenbahn, der ja gern streiken ließ, Herrn Weselski, der ja mehrfach zum Mitarbeiter des Monats erkoren wurde, dann war das immer tagesaktuell und die Marke Sixt war wieder im Gespräch, genauso wie sie auch im Gespräch sein will, provozierend, humorvoll.
Ich glaube, was einfach wichtig ist und was die Agentur und auch die Marke Sixt verstanden hat, ist, ich brauche im Endeffekt, was du genannt hast, diese Guidelines. Ne? Ich brauche im Endeffekt wirklich Leitplanken und die sollten möglichst eng und möglichst hoch sein. Gerade in Social Media. Das heißt, die sagen ganz genau, was darfst du. Im Gegensatz zu anderen sagen die auch, welche Bildelemente, welche visuellen Elemente wollen wir auch in einem Video sehen, dass das Orange zum Beispiel vorkommt. Die machen diesen Raum unglaublich eng, weil man dann eben innerhalb dieses Raumes wirklich kreativ sein kann. Aber man ist halt kreativ und man verliert eben nicht die Kontrolle. Und die sagen halt, du darfst etwas tun, aber bleibe bitte in diesen Leitplanken. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning. Das sind 90% Transpiration, welcher Content passt, wann ist welcher Content wichtig, wie weit dürfen wir gehen. Ne, die Papstwahl war auch, sie haben dann das Papamobil gesucht, ja, in ihrer eigenen Flotte und so weiter. Dieses Gefühl, wo wird es dann auch heikel, aber immer auf der Linie bleiben. Und Kreativität rechts und links von diesen Guarding Rails ist eben nicht erlaubt.
Die testen das immer wieder aus, weil Zeitgeist ändert sich und ich weiß gar nicht, wie viele Abmahnungen Sixt kassiert hat oder wie viele sich überlegt haben, ob sie sie abmahnen oder vielleicht sogar mal vors Gericht ziehen. Nach meinen Informationen war da im Laufe der letzten Jahrzehnte schon eine ganze Menge los und das hat man ausgetestet. Sixt lag ja auch in einigen, wenn auch nicht vielen Fällen, durchaus schon mal neben der Linie. Aber ich glaube, das gehört dazu. Wenn wir uns die Kampagne so aus einem ganz aktuellen Blickwinkel ansehen, ist es die Stärke, dass sie aktualisiert. Also in der Kampagne ist das angelegt, wonach viele heute streben, dass man halt Trendsurfing betreiben kann, dass man Newsjacking machen kann. Und das ist seit 40 Jahren die Grundidee dieser Kampagne. Und das ist das Faszinierende. Das haben die sich vor 40 Jahren natürlich noch nicht überlegt. Bei aller Genialität, die ich Jean-Rémy von Matt und auch dem Unternehmer Erich Sixt zugestehe, dass es mal so etwas wie TikTok geben wird. Aber im Kern haben sie die ideale TikTok-Kampagne entworfen.
Wichtig ist aber, und das ist in einer schnelllebigen Zeit einfach, geht das verloren. Bleib auch mal bei dem, was du für dich definiert hast. McDonald's ist auch deshalb stärker als Burger King, weil die nicht ständig ihren Claim verändern, weil die nicht ständig die Farbgebung verändern. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in dieser Zeit zu verstehen, jedem Zeitgeist sich anzupassen, in jeder Dimension, macht überhaupt keinen Sinn. Gerade wenn das so turbulent draußen ist, braucht man eine gewisse Kontinuität. Und hier kann ich mich darauf verlassen, dass ich guten aktuellen Content in einem Frame vorfinde, der mir gefällt und der auch in irgendeiner Form mir ein gewisses Vertrauen stifte, weil am Ende vermieten die halt Autos. Dieser Spagat zwischen ich habe eine Kontinuität und ich habe Zeitgeist als Beigeschmack, der immer beigemischt wird, das ist etwas, was denen wahnsinnig gut gelingt. Auch ich darf ja eine Frage, ein Thema einbringen in den Podcast. Das würde ich auch gern machen an der Stelle. Und zwar in Deutschland sehr, sehr gefeiert im Moment die Kooperation zwischen Hitchies und McDonald's. Im Endeffekt gibt es einen McFlurry bei McDonald's jetzt, der völlig blau eingefärbt ist und so Gummibärchenelemente, die tiefgefroren sind, enthält als Topping. Und das wird im Endeffekt jetzt als neues Produkt, als neuer McFlurry verkauft und gefeiert. Geht riesig durch die Medien durch und ich feiere das durchaus mit, weil hier eine ganz wunderbare Geschichte dahinter steht. Hitchler ist ein Unternehmen für Kaubonbons, was seit Jahren gibt. Die waren nahezu pleite, hatten nur noch 20 Millionen Umsatz. Und dann hat die junge Generation übernommen. Philipp Hitchler-Becker ist der CEO, die Schwester ist die Chief Commercial Officer. Und die beiden haben gesagt, wir machen mal Social Media. Wir gehen raus, wir machen Co-Kreation mit den Fans und haben zum Beispiel in Südkorea herausgefunden, dass für den symbolischen Konsum es total wichtig ist, dass es Krach macht, wenn man Gummibärchen isst. Ja, und dann haben die tiefgefroren und jetzt kracht das wie Chips und die Südkoreaner feiern das und haben dann halt gesagt, komm, das ist doch klasse, haben sich eine wirklich gute Followerbase aufgebaut und auf dem OMR-Meeting in Hamburg hat eben Philipp dann den Senior Marketing Director von McDonald's getroffen und die haben auf der Bühne entschieden, lass uns was zusammen machen. Es gab co-kreativ eine Umfrage, wie soll das gehen? Man kam eben dann drauf, okay, wir wollen eben das Thema McFlurry angehen und haben entschieden, dieses Produkt in den Markt zu bringen. Die Frage, die ich aber an dich habe, ist, was ist eigentlich die Rolle von McDonald's in dieser Welt? Wird McDonald's hier eigentlich nur noch als Plattform ausgenutzt im positiven Sinne?
Hier haben wir eine Koalition zweier starker Marken. natürlich sehr unterschiedlicher Marken. McDonald's, eine der wertvollsten Marken der Welt, und Hitchies, eine Nischenmarke aus Deutschland, die etwas internationalisiert ist. Aber bei ihren Zielgruppen jeweils sehr, sehr starke Marken. Aus McDonald's Sicht ist es eine smarte Fingerübung, aber eine Fingerübung. Die haben ihre schöne Subbrand McFlurry, die wunderbar etabliert ist im McDonald's-Sortiment, die ihre Zielgruppen hat. Und was macht man mit McFlurry? Jahr aus, Jahr ein. Man mischt, so formuliere ich das, ist sicherlich nicht der Branchenjargon, neue Geschmäcker runter. McFlurry Mars gibt es, McFlurry Nesquik, McFlurry KitKat, McFlurry Oreo, McFlurry M&M und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es halt für ein paar Monate oder auch vielleicht für länger McFlurry saure Drachenzungen. Toll. Was macht das für McFlurry? Wird aktueller, ist Gesprächsstoff bei den jüngeren Menschen und wertet damit auch die Marke McDonald's auf.
Über alles gegriffen, würde ich sagen. Es ist eine sinnvolle Kooperation. Beide profitieren. Einer bekommt Reichweite, der andere bekommt einen jugendlichen Anstrich und wieder ein saisonales Produkt, was sehr, sehr gut funktioniert. Was für mich eine ganz zentrale Frage ist, ist ja auch so ein bisschen, um zurückzukommen zu Hitchies, weil das ist ja das, was mich fasziniert. Ne? Dieses Familienunternehmen Hitchies, was im Endeffekt so hochtreibt. Das finde ich einen spannenden Trend. Wir haben hier einen Influencer und das ist der CEO. Und das ist eine ganz neue Dimension. Dieser Mensch hat auf LinkedIn beispielsweise über 90.000 Follower auf LinkedIn. Ein B2C-CEO hat so viele Follower. Und was er hier macht, ist natürlich mit einer großen Glaubwürdigkeit in sein eigenes Unternehmen investieren. Ja, sich auch Autos folieren, selbst irgendwo an den Burger Place gehen. Vielleicht ist das das besondere Erfolgsmoment an dieser ganzen Geschichte, dass wir hier eben im Endeffekt einen hoch engagierten, ganz speziellen Leader haben, nämlich diesen CEO, Herrn Hitchler-Becker, der im Endeffekt sich engagiert. Und das ist etwas, wo man auch als McDonald's sagen kann, das können wir nicht. Und vielleicht ist genau das das Momentum, wo man sagt, hier schaffen wir diese Nähe, diese Aktualität, diese Authentizität für eine Marke, die als Konzern natürlich ganz anderen Regeln folgen muss, indem wir kooperieren mit einem jungen Wilden, so nenne ich den jetzt mal, und hier eigentlich eine Kooperation unter Ungleichen sozusagen bilden, die dazu führt, dass beide profitieren können, ohne dass sich gegenseitig die Butter vom Brot nehmen.
Der Philipp Hitchler-Becker ist ohne Frage eine sehr schillernde Persönlichkeit. Was sehr faszinierend ist, dass es ja offensichtlich wirkt. Was ich mich frage, kann das in irgendeiner Weise ein Role Model für andere sein? Musst du heute als CEO oder man kann sowas vielleicht auch in Unternehmen delegieren, als CMO, als Testimonial für deine eigene Marke, für deine eigenen Produkte arbeiten? Es ist doch eigentlich die schönere Welt, wenn man, wie in der Vergangenheit auch, andere dafür bezahlt.
These, ich glaube, in Teilen muss ein CEO das heute leisten. Aus der ganz schlichten Erfahrung heraus, dass wir auf Social Media unterwegs sind, wir enorme Interaktionspotenziale hier auch haben. Ich glaube, es ist so, es gibt einmal diesen wirklich voll engagierten CEO, der alles selbst treibt. Und es gibt denjenigen, der sagt, und es gab es schon vor Jahren bei der UBS, dass der CEO gesagt hat, ich brauche im Endeffekt Berater, die mir sagen, was ist meine Zielgruppe, was sind gute Themen, die ich auch bespielen kann und auch so ein bisschen ein Gefühl entwickeln, was ist denn die richtige Tonalität. Das heißt, jeder muss präsent werden. Was ich für falsch halte, und das ist das, was mir meine Studenten auch widerspiegeln, ist zu sagen, ich bin CEO der Marke Porsche oder eines gewachsenen Unternehmens und versuche jetzt, ohne das dem Herrn Blume zu unterstellen, macht er nicht, krampfhaft jung zu sein. Da kommt dann ganz schnell das Thema, dass meine Studenten sagen, wearing red sneakers doesn't make you a good leader. Das ist das Thema. Bleibe authentisch, sei präsent, aber wenn du eben eher reduziert bist als CEO eines Konzerns, dosier das auch entsprechend, lass dich beraten und wenn du nichts zu sagen hast, sage nichts. Aber es muss jetzt nicht jeder ein Philipp Hitchler werden. Ich glaube, das wäre auch nicht gut für einen Hitchler-Becker. Ich glaube, es gibt die und jene und dazu gibt es ja ganz viel Forschung. Authentizität ist das Besondere und gerade in diesen sozialen Medien entsteht Nähe nur, wenn ich dem oder derjenigen auch glauben kann, was sie hier vermittelt.
Im Grunde hat heute kein CEO oder keine CEO eine andere Alternative. Du bist bis zu einem gewissen Grad öffentliche Person und damit halt auch Repräsentant, Repräsentantin deiner Marke. Das sprichst du zu Recht an und das ist für mich auch vollkommen branchenunabhängig. Du hast zu Recht erwähnt, wenn du der CEO oder die CEO einer großen Bank bist, dann stehst du in der Öffentlichkeit und mit jeder deiner Äußerungen und Handlungen zahlst du auch auf die Marke ein. Das ist einfach so. Was ich hier jetzt aber sehe, geht ja viele Schritte weiter. Also wenn ein CEO im Selbsteinsatz im TikTok aktiv ist, sich auf Ballermann rumtreibt, um im engeren Sinne die Markenbotschaft zu formen. Ich frage mich aber, was macht Herr Hitschler-Becker in 10 Jahren?
Ich glaube, es ist der gleiche Weg, den Richard Branson gegangen ist. Das sind Rockstars, die haben ein Bühnengehen und funktionieren auf der Bühne sehr gut. Und ich glaube, denen sollte man den Freiraum geben. Wichtig, glaube ich, 2 Aspekte. Zum einen, ich muss irgendwann die Persönlichkeit Philipp Hitschler-Becker wieder von der Marke lösen. Sonst laufe ich in das Dilemma, dass die Leute heute immer noch bei Apple an Steve Jobs denken, obwohl er schon seit Jahren eben gar nicht mehr das Unternehmen führen kann. Das heißt, ich muss die Marke eigenständig werden lassen, sonst habe ich ein Problem. Und das Zweite ist, ich muss aber auf Social Media aktiv sein, weil eine Regel gilt ausdrücklich in Social Media. Wenn du dich nicht äußerst zu bestimmten Themen von Relevanz, dann äußert sich die Crowd und bildet sich ihre Meinung selbst. Und das darf auf keinen Fall passieren. Wie auch im Fall Sixt, ich muss den Korridor vorgeben. Ich muss regelmäßig den Korridor bespielen, um eben dann auch einen gewissen Handlungsspielraum vorzudefinieren, innerhalb dessen dann die Diskussion in Social Media stattfindet.
Marken, Unternehmen haben da keine Alternative, bin ich deiner Meinung. Natürlich ist die Wirkung größer, je persönlicher sowas ist. Ist natürlich schon so, wenn der Unternehmer selbst das Testimonial seiner Marke ist, dann hat das natürlich den größten Impact.
Herr Hitschler verhält sich genau so, wie es für seine Marke wichtig und richtig ist. Eine individuelle, mit viel Freude und viel, viel Authentizität aufgeladene Marke.
Du hast zu Recht die Brücke geschlagen zu Richard Branson, zu Steve Jobs. Es ist natürlich schon interessant, wie Unternehmen mit diesen Gründer-, Unternehmerpersönlichkeiten auch später umgehen, wenn sie selber nur noch begrenzt Einfluss nehmen auf das Geschäft, auf die Markenwahrnehmung. Es ist die hohe Kunst, diese Persönlichkeiten als Idole der Marke weiter zu führen. Und ich denke, das macht Apple hervorragend, das macht Virgin hervorragend, das macht in der Schweiz die Migros hervorragend mit Gottlieb Duttweiler. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der Philipp Hitschler-Becker sich irgendwann mal etwas mehr zurücknimmt. Und trotzdem wird es dann wichtig sein, quasi die Werte und die Art und Weise, wie er persönlich im persönlichen Einsatz die Markenwerte kommuniziert hat, dass das dann auch fortgeführt wird, sozusagen mit anderen Mitteln.
Das war's für heute. Seit über 40 Jahren ist die Sixt-Werbung hoch erfolgreich. Auch im Jahr 2025 zeigt sie keine Ermüdungserscheinungen. Ganz im Gegenteil, sie scheint maßgeschneidert für die TikTok-Generation. Was sind die wichtigsten Ingredienzien des Werbekampagnen-Evergreens? Welche generellen Lehren lassen sich ziehen? Der Fastfood-Riese McDonald's und das deutsche Familienunternehmen Hitschler kooperieren, indem der etablierte McFlurry mit den trendigen Hitchis sauren Drachenzungen gemixt wird. Was bringt die Kooperation den beiden Unternehmen? Welchen Beitrag zum Erfolg leistet der CEO-Influencer Philipp Hitschler-Becker, der weder vor Einsätzen auf TikTok noch auf dem Ballermann zurückschreckt? Ist solch ein Einsatz Rollenmodell für andere CEOs oder CMOs? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Sven und Thorsten, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheit mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!